Und wir sehen, dass da nicht nur hier in Bayern und im restlichen Deutschland, sondern wirklich überall auf der Welt tagtäglich viele, viele Menschen leider darauf hereinfallen und erhebliche Verluste erleiden.
Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
Willkommen bei den Verbraucherhelden. Hier ist der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin des Bereichs Recht und Digitales. Heute sprechen wir über das Geld, konkreter über Investmentbetrug und zwar über Betrug im Internet. Das heißt, auch hier sehen wir immer wieder, dass mit satten Gewinnen geworben wird und mit sehr geringem Risiko. Man muss nur richtig investieren. Andererseits erfahren wir auch immer wieder von Verbrauchern, die sich auf solche Angebote eingelassen haben, dass sie dann doch das gesamte Geld verloren haben. Wohin das dann fließt, ist kaum nachvollziehbar und daher ist man dann doch auf einen Betrüger reingefallen. Solche falschen Anlagen können also dramatische Folgen haben und was dahinter steckt, worauf man achten sollte und ob man die Betrüger doch noch schnappen kann, davon werden wir heute so ein bisschen was erfahren. Und zwar haben wir dazu einen Gast eingeladen, Herrn Dr. Nino Goldbeck, Oberstaatsanwalt bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Die ist angesiedelt wiederum bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und dort leitet er eine Abteilung, die sich speziell auch mit dem Thema Investmentbetrug im Internet beschäftigt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, weil wir haben ja jetzt natürlich jemanden, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch vielleicht plaudern kann und vielleicht mal so ein bisschen mehr Hintergründe nochmal mit reinbringt, wie es sich denn mit diesen Betrügereien so verhält. Aber bevor wir mal zu den ganz spannenden Verbrechern kommen, mal im Vorfeld, worum handelt es sich denn hier bei dieser Art von Investmentbetrug oder was sind das denn für Investments? Wir sprechen ja insbesondere auch über Investmentangebote aus dem Internet. Also was kann man denn da genau so ein bisschen nachvollziehen für jemanden, der sich noch nicht so auskennt?
Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche, vielfältige Betrugsszenarien im Internet. Ein großes Feld ist der Investmentbetrug und gleichsam der Dauerbrenner seit vielen Jahren, etwas, was uns tagtäglich beschäftigt, ist der Betrug über sogenannte Trading-Plattformen. Das ist eine Masche, die sich wirklich seit vielen, vielen Jahren am Markt hält. Gigantische Verluste in Deutschland, aber auch in der restlichen EU und auf der ganzen Welt verursacht. Und das ist auch der Fokus in unserer täglichen Arbeit. Was muss man sich darunter jetzt vorstellen? Es geht letztlich um Websites, um Angebote, Plattformen im Internet, die vermeintlich anbieten, den Handel, das Traden mit unterschiedlichsten Finanzinstrumenten. Und da sprechen wir jetzt nicht über irgendwelche Festgeldangebote oder Tagesgeld, sondern es geht um per se eher hochspekulative Finanzinstrumente, die vielen vielleicht gar nicht etwas sagen. Das war früher zum Beispiel die sogenannten binären Optionen. Die wurden dann auch 2018 verboten in der EU. Und dann gibt es ganz andere Finanzinstrumente, Derivate. Da geht es um Devisen, um Kryptowährungen, Rohstoffe. Und es wird auf diesen Plattformen der Anschein erweckt, man könne mit diesen Finanzinstrumenten lukrativ erfolgreich traden, investieren. Tatsächlich ist alles gefaked. Das sind alles gefakte Plattformen, die den tatsächlich auch existenten Handelsplätzen im Netz sehr gut nachgebaut sind, die den Anschein machen, sie seien real. Es wird da hochprofessionell getäuscht. Und wir sehen, dass da nicht nur hier in Bayern und im restlichen Deutschland, sondern wirklich überall auf der Welt tagtäglich viele, viele Menschen leider darauf hereinfallen und erhebliche Verluste erleiden.
Ja, das ist natürlich auch dramatisch, weil es ja oft auch das gesamte Ersparnis ist und man dann natürlich auch die Schwierigkeit hat, hier wirklich vielleicht auch existenziell gefährdet zu sein. Aber wie kommt man denn überhaupt an diese Angebote? Also wie wird das denn überhaupt beworben? Wie erfährt man denn davon? Die eigene Bank wird es ja nicht sein. Normalerweise ist ja auch der gesamte Finanzbereich schon sehr gut reguliert. Also hier gibt es ja auch viele Aufsichtsbehörden. Also wie stechen dann diese Angebote noch durch? Wie erreichen Sie den Verbraucher, die Verbraucherin?
Ja, das ist wahr. Das ist nichts, was einem von der Hausbank empfohlen wird oder auf das man in irgendeiner lokalen Tageszeitung als Anzeige stößt. Ganz sicherlich nicht. Der klassische Weg läuft natürlich auch übers Internet, über große Werbekampagnen, große Online-Marketing-Maßnahmen, die sehr professionell gestreut werden. Es gibt da ganz unterschiedliche Wege zum Kunden, aber auch hier können wir gewisse Instrumente feststellen, die sich erstaunlich gut am Markt halten. Und das eine ist beispielsweise die manipulierte Werbung mit Prominenten. Werbemaßnahmen, die vorgeben, dass Prominente auf eine bestimmte Art von Investment vertraut haben und tatsächlich erhebliche Gewinne auf diesem Wege erzielen konnten. Das sind Prominente wie Boris Becker, das ist die Frau Maischberger, da gibt es alle möglichen Prominenten aus dem Fernsehen, aus der Politik und sonstigen gesellschaftlichen Feldern, die werden natürlich ohne ihre Kenntnis eingebaut für diese betrügerischen Werbemaßnahmen, die sehr gerne häufig beispielsweise unter dem Schlagwort Höhle der Löwen-Werbung dargestellt werden. Das Interessante ist, dass auch hier unsere Erfahrung zeigt, in Deutschland werden natürlich sehr gerne die deutschen Prominenten, bekannten Politiker genutzt für diese Werbemaßnahmen. In den Niederlanden sind es die niederländischen Prominenten. In Australien sind es die dort bekannten Personen und Gesichter, die von dieser sehr professionell arbeitenden Marketingmaschinerie gegen ihren Willen eingebaut werden, um Kunden erst einmal aufmerksam zu machen. Denn die Kundenaufmerksamkeit ist ein ganz hohes Gut im Netz. Nur so kommt man erst einmal an potenzielle Kunden heran. Und es wird dann zum Beispiel über manipulierte, vermeintliche, redaktionelle Berichterstattung die Interessenten so weit gebracht, dass sie ihre Kundendaten hinterlassen. Wenn das der Fall war, wenn dann tatsächlich erst einmal die persönlichen Daten, insbesondere Rufnummer und E-Mail-Adresse angegeben sind, dann ist man schon mal quasi in einem Topf und wird von diesem Topf aus weitergereicht in unterschiedlichste kriminelle Hände. Und das ist noch immer eigentlich nach unserer Wahrnehmung der erfolgreichste Weg, wie Neukunden geworben werden. Es gibt natürlich auch noch andere Szenerien. Es gibt natürlich auch beispielsweise die Spam-Mails, die wir immer mal wieder sehen, dass so Personen geworben werden. Aber das ist relativ selten der Fall. Noch eine weitere typische Situation ist, dass das Googlen von Interessenten, die sagen, ich habe ein bisschen Geld, ich möchte mal tatsächlich in den Bitcoin investieren und durch ein gutes Suchmaschinenoptimieren schaffen es so mitunter die Täter auch hier die Kunden, die potenziellen Kunden zu gewinnen.
Das klingt aber nach wirklich viel Vorbereitungszeit und viel Investition in die Masche selbst, wenn man sich dann auch überlegt, in welchem Land nutze ich welchen Prominenten für diesen Missbrauch. Also das heißt, es muss sich ja hinten raus so richtig lohnen, wenn man so viel Engagement im Vorfeld schon an den Tag legt. Also insofern ist das ja schon echt perfide, was die da abziehen. Aber man kann so ein bisschen vielleicht so für sich selber auch überlegen, je lauter da geschrien wird, umso eher sollte ich da nochmal nachfassen und umso eher sollte ich da mal kritischer sein. Aber gut, mit Prominenten kann man vielleicht auch eher Vertrauensbasis aufbauen, dass man dann meint, das ist dann schon richtig. Aber worin liegt denn jetzt konkret der Betrug? Also was passiert denn dann im Hintergrund und von welchen Summen sprechen wir denn da? Sie haben ja anfangs gesagt, dass da schon irgendwie ordentliche Summen auch unterwegs sind. Aber was genau kann man sich darunter vorstellen? Und wie genau läuft es dann ab, wenn jetzt der Verbraucher oder die Verbraucherin dann wirklich auch gefangen wurden von den so attraktiv wirkenden Angeboten?
Ja, der Betrug liegt, wenn man es runterbrechen möchte auf wenige Worte, darin, dass den Kunden suggeriert wird, sie hätten eine Chance, Geld erfolgreich vermögensmehrend anzulegen und dass diese Illusion über einen langen Zeitraum aufrechterhalten bleibt, tatsächlich aber vom ersten Moment an feststeht, dass jedes Investment, das getätigt wird, verloren ist und dass zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form eine reale Chance besteht, tatsächlich Gewinne zu erzielen oder zumindest das investierte Kapital zurückzuerhalten. Das ist, wenn man es wirklich komprimiert darstellen möchte, der Kern des betrügerischen Vorgehens. Und das Ganze wird über einen langen Zeitraum auf unterschiedlichsten Ebenen begleitet durch wahrheitswidrige, durch betrügerische Tools, die eingesetzt werden. Das beginnt, wie eben schon gesagt, ganz am Anfang mit vermeintlichen Empfehlungen von Prominenten, die auf irgendwelche Investmentideen vertraut haben. Das ist das erste Mal, wo unwahr gearbeitet wird. Dann geht es weiter, dass man angerufen wird von vermeintlich deutschen Rufnummern, tatsächlich aber sich die Täter im Ausland befinden. Es wird nur mit Alias-Namen gearbeitet. Die Leute, die Kunden werden auf die gefakten Plattformen geleitet. Es werden ihnen dort Kundenaccounts erstellt, in denen alles einen sehr guten Eindruck macht, in dem sich aus geschädigten Perspektive das genauso verlässlich seriös erscheint wie beispielsweise das Online-Depot bei der Hausbank. Das ist sehr gut gemacht, da wird teilweise auch mit echten Marktdaten gearbeitet. Aber alles ist letztlich ein einziges Fake, nur um den Geschädigten im Sicheren zu belassen, ihnen vertrauen zu lassen, dass alles seine Richtigkeit hat und ihn natürlich vor allen Dingen dazu zu verleiten, weiter Geld zu investieren. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und da müssen wir auch häufig geschädigte Personen etwas in Schutz nehmen. Kaum einer ist so leichtsinnig, gleich am Anfang nach einem kurzen Telefonat oder nur aufgrund einer Werbung mit Höhle der Löwen größere Geldbeträge zu investieren. Natürlich nicht. Sondern das ist ein langsames Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses. Es wird nach und nach Geld investiert. Das beginnt mit 250 Euro, dann sind es 2.000 Euro, im nächsten Schritt 5.000 und so weiter. Und so wird nach und nach eben das Vertrauen missbraucht. Das Geld wird immer weiter aus der Tasche gezogen. Gerade zu Beginn kommt es auch zu kleineren Auszahlungen, was, wenn es vorhanden ist, jedes Misstrauen dann häufig endgültig beseitigt. Und ganz am Ende steht irgendwann die bittere Erkenntnis, alles war Lug und Trug. Ich habe einem einzigen Fake-Konstrukt vertraut und mein gesamtes Kapital ist verloren gegangen.
Aber das heißt ja, wir sprechen ja hier nicht nur von einer Irreführung an einzelnen Punkten, das ist ja dann wirklich eine dauerhafte Manipulation, der man dann unterliegt. Also das ist ja dann kaum noch möglich, sich dem wirklich zu entziehen, wenn diese ganzen, ich würde mal sagen, kleinen psychologischen Tricks dazu beitragen, dass ja dieses Vertrauen ja immer weiter gestärkt wird und gestärkt wird. Also das heißt, wenn man dann immer Berichte bekommt, die vielleicht auch wirklich Tatsachen entsprechen, dann ist es ja fast unmöglich festzustellen, dass man jetzt gerade einem Betrug unterliegt. Aber wie geht es denn dann weiter? Also ich meine, man ist ja jetzt dann halt sozusagen der Zahler, man ist halt jetzt die goldene Kuh, die man melken kann. Und was passiert dann? Das Ganze löst sich ja irgendwann auch für den Verbraucher auf. Also spätestens dann, wenn er nicht mehr zahlen möchte oder wenn er halt seinen vermeintlichen Gewinn wieder haben möchte. Aber wie läuft es dann dort weiter ab? Also wir haben jetzt dann sozusagen die Marketingstrategie, wir haben dann die Betreuung, die laufende von meinem Investmentberater, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Was passiert dann?
Ja, das sind verschiedene Phasen, die dadurch laufen werden. Diese Investmentphase, die Phase, in der gemolken wird, die kann sich sehr, sehr lange erstrecken. Das sind in der Regel mehrere Monate. Wir kennen Fälle, da hat sich das deutlich über ein Jahr hinweg hingezogen. Dann stand am Ende des Tages aber auch ein Gesamtinvestment von teilweise siebenstelligen Beträgen. Und irgendwann natürlich wendet sich das Blatt. Irgendwann ist der Kunde komplett ausgenommen. Irgendwann sagt er, ich kann nicht mehr zahlen und ich sehe es doch in meinem Account. Ich habe tatsächlich ein Guthaben von, sagen wir zwischenzeitlich, 130.000 Euro. Jetzt möchte ich die Auszahlung. Man versucht dann natürlich mit verschiedensten Strategien, Hinhaltetechniken, trotzdem noch mehr aus dem Kunden herauszuholen. Aber irgendwann ist auf Täterseite klar, da geht nichts mehr. der ist wirklich komplett ausgenommen worden. Und dann wendet sich das Blatt und dann wird mit unterschiedlichsten, ganz unterschiedlichen Formen versucht, entweder den Kunden weiter hinzuhalten, ihn insbesondere auch von einer vielleicht schon angekündigten Anzeigerstattung abzuhalten oder gegebenenfalls doch noch mal ein bisschen Geld herauszuholen. Das sind so die ganz typischen Maschen, die wir immer wieder gesehen, beispielsweise das Versprechen, wir zahlen dir das Geld gerne aus, du hast ja ein Anrecht darauf, aber du musst auf jeden Fall eine Steuer auf deine Gewinne erzielen. Und diese Steuer, die musst du vorab an uns entrichten. Und wenn du jetzt diese Steuer von 15.000 Euro an uns auszahlst, dann werden dir selbstverständlich die 130.000 Euro ausgezahlt. Und leider, leider sehen wir häufig, dass viele Geschädigte, die sich, das muss man so sagen, am letzten Strohhalm häufig festklammern, dann tatsächlich auch nochmal diese 15.000 Euro investieren. Die Täterseite freut sich, der Verlust auf geschädigten Seite ist nochmals höher. Etwas Ähnliches ist beispielsweise, dass gesagt wird, wir würden dir gerne das Geld auszahlen, aber es ist aufgrund irgendwelcher Geldwäsche-Verdachtsmomente hier in Großbritannien eingefroren. Das muss erst ausgelöst werden, das Geld. Dafür musst du nochmal 10.000 Euro in die Hand nehmen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Stories, die den Kunden präsentiert werden. Viele sehen dann, tatsächlich, ich bin Opfer eines Betruges geworden. Das ist dann der Punkt, an dem Sie zur Polizei oder zu uns, zur Staatsanwaltschaft gehen. Andere investieren gleichwohl noch einmal oder lassen es so langsam ausplätschern. Häufig findet das Ganze sein Ende auch darin, dass die Plattform plötzlich nicht mehr erreichbar ist, dass die persönlichen Ansprechpartner, die über einen langen Zeitraum 2, 3, 4 Mal in der Woche selbstverständlich telefonisch zu erreichen waren, plötzlich von der Bildfläche verschwunden sind. Und das sind dann all diese Entwicklungen und Momente, die bei Geschädigten dazu führen, zu erkennen, das ist Betrug, ich muss mich dringend an die Polizei wenden und muss das Ganze melden.
Ja, da kommt sicherlich noch hinzu, dass man das ja auch nicht wahrhaben möchte. Ne? Dass man nicht wahrhaben möchte, hier einem Betrug erlegen zu sein, nicht wahrhaben möchte, dass man hier über Monate manipuliert worden ist. Also ich glaube, das ist auch immer so ein Prozess, den der Mensch auch erstmal für sich ja realisieren muss, bevor er dann wirklich diesen Schritt geht. Und deswegen ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass man dann doch noch mal zahlt. Vielleicht auch gegen jedes Bauchgefühl, das man dann inzwischen hat. Aber das ist dann wirklich tragisch. Aber was passiert denn mit dem Geld? Was passiert denn auf der anderen Seite dann wirklich? Ne? Weil ich meine, wir können ja mal davon ausgehen, dass dann überhaupt nichts angelegt worden ist und hier kein Handel betrieben worden ist, sondern dass halt die Betrüger selbst ja was ganz anderes damit machen.
Ja, selbstverständlich. Die Gelder sind in aller Regel sofort dahin. Und auch das haben unsere Ermittlungen in ganz vielen verschiedenen Ermittlungskomplexen gezeigt. Dahinter stehen sehr komplexe internationale Geldwäschenetzwerke, über die die eingenommenen Beträge alsbald transferiert werden. Das muss man sich so vorstellen, dass man als Kunde beispielsweise, sagen wir, die Zweit- oder Drittzahlung von 5.000 Euro auf ein Konto in Ungarn geleistet hat. Oder wir können auch nehmen auf ein deutsches Konto, ein deutsches Firmenkonto bei einer etablierten Bank. Da wird kein Verdacht geschöpft. Und wenn man sich dann anschaut, was mit diesem Geld passiert, dann wird es alsbald weiter transferiert nach Ungarn auf ein Konto. Und von dort geht es beispielsweise weiter in die Slowakei und dann nach Tschechien. Und dann geht es irgendwann zu Kryptobörsen, wird umgewandelt in Kryptowährungen. Irgendwann geht es dann vielleicht nach Südafrika und so einmal um den Erdball, bis am Ende des Tages die Spur häufig eher früher als später kaum mehr zu rekonstruieren ist. Das Ganze fällt ja natürlich nicht vom Himmel, sondern das sind hochprofessionelle Strukturen, die so etwas aufbauen. Denn es geht ja um immense Geldbeträge. Es sind ja nicht nur diese 5.000 Euro des einen Geschädigten, sondern da werden binnen kürzester Zeit hohe Millionenbeträge eingesammelt, weiter transferiert. Und natürlich haben das auch ganz viele Banken hier in Deutschland, in anderen Staaten auf der Agenda, dass da ein großes Missbrauchsgefahr besteht. Und sie versuchen präventiv das zu unterbinden. Und diese ganzen Präventivmaßnahmen, auch also bankseitigen Präventivmaßnahmen zu umgehen. Dazu braucht man viel Sachverstand, dafür braucht man viel Kenntnisse über die bankinternen Abläufe, und diese Kenntnisse, dieses Knowledge, das haben die ja sehr professionellen Geldwäschesysteme, die da eingebaut werden.
Aber wie kann es denn sein, dass überhaupt eine Infrastruktur aufgebaut werden kann? Weil das ist ja eine immense Infrastruktur. Das ist ja nicht alles analog, sondern hier müssen ja ganz klassische, normale Wege etabliert werden, die der Verbraucher kennt, die er nutzt. Und das ist ja dann nicht nur die Werbung online, sondern alles, was da noch mit dran hängt. Also das heißt, es muss ja irgendwie ja vor Ort oder irgendwie müssen da ja noch weitere Beteiligte sein, die zumindest es ermöglichen, dass diese Infrastruktur aufgebaut werden kann.
Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Und das zeigt auch sehr deutlich den allgemeinen Trend in der Kriminalität zur Spezialisierung. Erst recht, wenn wir über Internetkriminalität sprechen. In anderen Bereichen von Cybercrime sprechen wir über das Phänomen Crime as a Service, dass kleine, hochspezialisierten Aufgaben, die sehr wichtig sind für die Tatbegehung, aber die letztlich nur ein Baustein sind von etwas Größerem, dass diese Bausteine von entsprechend hochspezialisierten Gruppierungen verantwortet werden. Die sind nicht fürs große Ganze verantwortlich, sondern für diesen kleinen Teil. Und so muss man sich das auch hier vorstellen. Also wenn wir über diesen Form des Investmentbetrugs, wir nennen das Cybertrading, sprechen, dann darf man sich nicht vorstellen, dass da irgendwo in dunklen Kellerlöchern 2, 3 Leute mit Hoodies sitzen am Rechner und hier in Deutschland jede Menge Schäden verursachen. Dahinter steht eben eine große Industrie mit tausenden Beteiligten, die wir klassischerweise in 4 Säulen aufteilen. Und diese Säulen, die haben alle ihre besondere Bedeutung und auch ihre Spezialisierung. Am Anfang steht die eine Säule, dieser Marketingteil. Das sind spezialisierte Marketingunternehmen, die nichts anderes tun, als überhaupt erstmal Kundendaten, tausende Kundendatensätze tagtäglich zu generieren. Dann haben wir den großen Teil der Callcenter, dort, wo gewissermaßen das Herz schlägt der Betrugsmaschinerie, weil von dort aus werden, das sind große Callcenter, weltweit die Menschen angerufen, dort wird das Vertrauen aufgebaut, dort wird nach und nach der eigentliche Betrug umgesetzt und das Geld eingenommen. Und all diese Gelder, die dann ja irgendwo hinfließen müssen, das geht in die dritte Säule, das sind die Geldwäschenetzwerke, die eben dafür verantwortlich zeichnen, dass erstens möglichst schnell die Spur des Geldes nicht mehr nachverfolgbar ist, dass auch keine vermögenssichernden Maßnahmen von staatlichen Institutionen möglich sind und dass am Ende des Tages das Geld bei den eigentlichen Hintermännern landet. Und wenn wir jetzt hier über diesen Geldwäscheaspekt und das dortige Ökosystem sprechen, dann sehen wir da natürlich auch eine klare Entwicklung hin zu Kryptowährungen. Wenn wir 2018, 2019, damals haben wir begonnen, uns mit diesem Phänomen detaillierter zu beschäftigen, da lief noch sehr, sehr viel klassisch über Überweisungen, Kreditkarten, viel im Fiat-Geldbereich. Aber es hat nicht lange gedauert und spätestens seit ungefähr 2020, dass ein Großteil der Transaktionen über Kryptowährungen abläuft. Dass die Geschädigten, die häufig noch gar keine praktischen Erfahrungen mit Bitcoin beispielsweise haben, dazu angeleitet werden, täterseits erstmal ein entsprechendes Wallet bei einem Krypto-Exchanger zu eröffnen, dort dann Kryptowährungen, normalerweise Bitcoin, zu erwerben, um es dann anschließend an die Täter zu transferieren. Die Verlagerung zu Kryptowährungen hat aus Ermittlerperspektive Vor- und Nachteile. Grundsätzlich sagt man ja, es ist alles so schwierig mit Kryptowährungen und da kann man doch sowieso nichts machen. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit. Es macht unsere Arbeit unter verschiedenen Gesichtspunkten sicherlich nochmals herausfordernder, gibt aber auf der anderen Seite auch neue Chancen und Möglichkeiten, die wir natürlich bestmöglich versuchen umzusetzen, um irgendwann dann auch die Betrugsnetzwerke zu identifizieren, zu lokalisieren und auffliegen zu lassen.
Also ich gehe mal davon aus, diese kleinen Betriebsgeheimnisse werden Sie hier nicht verraten, weil man ist ja so ein bisschen im Wettbewerb auch mit den Betrügern. Aber da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auch viel Glück. Sie hatten ja gesagt, 4 Säulen. Welche Säule fehlt denn dann noch am Schluss?
Ja, die 4. Säule ist die der sogenannten Service Provider. Das ist jetzt, hört sich abstrakt an und da denkt man sich vielleicht, naja, das kann ja jetzt nicht so wichtig sein, aber tatsächlich ist das etwas, was gewissermaßen die gesamte Industrie, wir sprechen da ja über eine Milliardenindustrie, die das Ganze zusammenhält, die dafür sorgt, dass das ganze Ökosystem, diese verschiedenen Säulen miteinander arbeiten können, die dafür sorgen, dass alles vernetzt ist, dass es die entsprechenden Schnittstellen gibt, dass es auch ganz konkret überhaupt diese ganzen Manipulationsmöglichkeiten auf den Plattformen gibt, die ja ein wesentlicher Baustein des Betruges sind und die ja auch maßgeblich sind dafür, dass viele Geschädigte darauf vertrauen, dass alles mit rechten Dingen vonstatten geht. Das sind wiederum sehr professionelle, spezialisierte Unternehmen im Ausland, die gewissermaßen ja nicht nur diese Software, sondern diese, wir nennen das All-in-One-Solutions bilden, damit ja diese konzerngleich organisierten Netzwerke arbeiten können. Es ist so, dass wir da in verschiedenen Verfahren, wir hatten ja viele Zuschläge und konnten große, große Netzwerke identifizieren und dass wir dann nicht nur in einem Land angekommen sind, sondern wir hatten Gruppierungen, die haben meist parallel, teilweise sukzessive, beispielsweise aus der Ukraine, Georgien, Serbien, Bulgarien, Israel, überall ihre Standorte gehabt, ihre Offices, ihre Callcenter und andere Unternehmensteile und parallel aus diesen 5, 6 Staaten gearbeitet haben und weltweit Geschädigte produziert haben. Das muss man erstmal logistisch, organisatorisch und infrastrukturbedingt erst einmal aufbauen. Das ist eine große Herausforderung und dass das alles auch technisch reibungslos läuft, dafür sorgen diese Service Provider, eben diese 4. Säule.
Aber das ist ja verrückt. Also wenn man sich mal überlegt, das ist ja wie ein internationales Unternehmen, das da weltweit agiert. Dass das funktioniert, ist wirklich erschreckend. Aber inwiefern kann sich denn jetzt der Verbraucher oder die Verbraucherin, das klingt ja alles nach sehr gut durchdachten Wegen, die man da sich ausgedacht hat, wie kann man dann noch erkennen, dass man jetzt auf Betrug reingefallen ist? Also gibt es irgendwie eine kleine Chance, doch nachzuvollziehen, das kann jetzt nicht wirklich ernsthaft sein, nicht seriös sein, jetzt mal abgesehen von der Werbemethode am Anfang, die jetzt hoffentlich jeder auch mitgenommen hat, der Prominente mit den Riesengewinnen ist vielleicht doch mal der Punkt, bei dem man nachdenken muss, aber gibt es irgendwelche Indizien, auf die man noch achten könnte, wenn man jetzt im Internet nach Investmentangeboten mal schaut oder sie beworben bekommt?
Ja, es gibt schon durchaus Indizien. Indizien, die man dann im konkreten Einzelfall erkennen muss und auch richtig bewerten muss. Und man darf nicht blind sein und man darf nicht zu sehr hoffen, dass alles schon seine Richtigkeit haben werde. Also wichtig ist tatsächlich, das möchte ich durchaus nochmal betonen, einfach die Frage, wie bin ich denn eigentlich auf dieses Angebot gekommen? Und tatsächlich ist eine Red Flag, sprich, dann heißt es sofort Abstand nehmen von dem Ganzen, ist diese Werbung mit Prominenten, dass angeblich eben eine Frau Maischberger oder ein Markus Lanz auf dieses Investmentangebot vertraut haben. Das ist eine Red Flag, da sollte man nicht weitermachen. Gleichzeitig sollte man sich ganz genau anschauen, was ist die Plattform, auf die ich da jetzt letztlich weitergeleitet wurde und was finde ich zu dieser Plattform im Netz. Wenn die ganz frisch sind im Netz, dann gibt es im Zweifel noch keine Warnmeldungen. Wenn die aber schon eine Weile laufen, dann ist es durchaus möglich, dass man doch etwas findet. Vielleicht schon hier in Deutschland, zum Beispiel durch eine entsprechende Warnmeldung der BaFin, aber auch, weil ja viele Märkte betroffen sind, aus der Schweiz, aus Österreich, die FCA in Großbritannien beispielsweise ist relativ schnell mit öffentlichen Warnungen vor betrügerischen Investmentangeboten. Und dann ist das sicherlich auch etwas, wo man sagen muss, hier gehe ich nicht weiter. Generell muss man sich immer vor Augen führen als Verbraucher, als potenzieller Investor auf was lasse ich mich da eigentlich ein? Denn per se geht es ja hier um Investments, die eine hochspekulative Finanzinstrumente zum Gegenstand haben. Um wem sagen schon Begriffe wie Forex, CFDs, Rohstoffhandel, kurzfristiges Traden? Also ich glaube, dass die wenigsten damit schon wirkliche Erfahrungen haben. Und dann sollte man sich doch tatsächlich überlegen, will ich mich darauf jetzt einlassen? Mag mein Gesprächspartner am Telefon auch noch so einen freundlichen und professionellen Eindruck machen? Oder überlege ich mir das Ganze noch einmal? Und so weitere Indikatoren, die einen hellhörig machen sollten, sind sicherlich immer beispielsweise das Aufbauen von einem Zeitdruck. Ja, das sehen wir recht häufig, dass den Geschädigten suggeriert wird, jetzt gerade kurzfristig sei, nochmal meinetwegen auf dieses Währungspaar zu setzen, weil da jetzt eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote sei. Wenn ein zeitlicher Druck aufgebaut wird, dann ist das auch etwas, was einen sofort hellhörig werden lassen sollte.
Und am Schluss vielleicht auch, der riesengroße Gewinn ist ja nichts per se so häufig. Also insofern, wenn man sich jetzt nicht besonders gut auskennt, sollte vielleicht auch das große Gewinnversprechen vielleicht auch ein bisschen hellhörig machen, weil zu verschenken hat ja keiner was. Also insofern, das kann es sicherlich geben, aber es sollte zumindest für mehr Aufmerksamkeit sorgen, wenn man jetzt sich alleine erkundigen möchte in der großen Internetwelt, was da die besten Angebote sind.
Ja, das ist sicherlich richtig. Zu hohe Renditeversprechen haben schon immer eine gewisse Anfälligkeit dafür gehabt, dass sie letztlich auf ein betrügerisches Agieren zurückzuführen sind. Andererseits muss man durchaus auch ehrlicherweise sagen, gerade Kryptowährungen und der Bitcoin wird einfach ganz zentral auch täterseits in die Marketingmaßnahmen eingebaut. Gerade die Kryptowährungen, da gibt es natürlich zum Teil massive Kurssteigerungen. Wenn man jetzt beispielsweise sieht, wie sich der Bitcoin im vergangenen halben Jahr entwickelt hat, dann ist das etwas, was aus geschädigten Perspektive ja einen schlüssigen Eindruck macht. Denn wenn man sieht in der täglichen Berichterstattung, Mensch, der Bitcoin hat sich schon wieder massiv nach oben entwickelt, dann muss es eigentlich stutzig werden lassen, wenn genau so etwas dann in ja letztlich betrügerischen Werbemaßnahmen auch eingebaut wird. Aber all diese Buzzwords, also Bitcoin-Investments, mittlerweile stark das Traden mit künstlicher Intelligenz ist auch ein sehr, sehr gern verwendeter Schlagbegriff, oder das Robo-Trading, all diese modernen Formen der Vermögensmehrung, da muss man immer sich genau anschauen, was ist das da eigentlich?
Gut, aber ich nehme mal so ein bisschen raus, dass man schon relativ einfach auch da reinrutschen kann, wenn man jetzt sozusagen diese ersten roten Flaggen nicht ganz wahrgenommen hat oder da vielleicht beim ersten Mal nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Es passiert ja auch. Es ist ja so, dass viele Verbraucher da ja auch reinfallen und ihr Vermögen verlieren. Aber vielleicht ist ja noch nicht alles verloren, weil wenn das dann soweit kommt, ist es ja immer noch so, deswegen sind sie ja auch da, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, dass diese Betrüger dann doch vielleicht noch geschnappt werden und das Geld vielleicht doch noch gefunden wird. Also das heißt, hier agieren ja auch Ermittlungsbehörden, hier recherchieren ja auch Ermittlungsbehörden. Aber erzählen Sie mal ein bisschen daraus, was genau machen Sie denn da, soweit Sie es natürlich erzählen können. Was passiert denn da? Wie gehen Sie denn da vor, dass man da jetzt diese Betrüger, die ja sehr, sehr viel investieren, um das Geld verschwinden zu lassen, um auch selber nicht erkannt zu werden, die doch noch zu schnappen?
Ja, ich glaube, wir haben erstmal 2019 einen wichtigen Schritt hier in Bayern unternommen, indem wir auf justizieller Ebene gesagt haben, wir sammeln alle diese Fälle in einer Stelle, nämlich bei uns bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Das ist ein Schritt, kann ich sagen, der in den meisten anderen Bundesländern noch nicht unternommen wurde. Man kann auch sagen, aus gutem Grunde, denn das Fallaufkommen ist immens. Jeden Tag, was bei uns eingeht an neuen Anzeigen, ist ganz, ganz beträchtlich. Und überall wird polizeilicherseits auch berichtet, dass es massives Anzeigenaufkommen gibt. Wir sammeln diese ganzen Fälle. Wir versuchen über verschiedene etablierte Ermittlungsmaßnahmen jeder Spur nachzugehen. Natürlich ist es so, dass hier täterseits sehr professionell gearbeitet wird. Das heißt, es wird bestmöglich verschleiert, es wird versteckt. Und vieles, was vielleicht gute Ermittlungsansätze sind, erweist sich dann letztlich als nicht werthaltig. Aber trotz all dieser Herausforderungen, trotz der Professionalität auf Täterseite, ist es uns eben in den vergangenen Jahren doch in vielen Bereichen gelungen, durchzudringen und Täter zu lokalisieren. Das ist der erste wesentliche Schritt. Von wo aus wird überhaupt agiert? Und der nächste Schritt dann natürlich auch einzelne Beteiligte zu identifizieren. Das ist eine ganz, ganz mühsame, kleinteilige Arbeit, die massiv Ressourcen, Kapazitäten bindet, personeller Art, aber auch natürlich sachlicher Art. Wir sind in all diesen Verfahren dringend und zwingend auf die Unterstützung durch unsere ausländischen Partner angewiesen, denn unsere Täter sitzen nie in Deutschland, sondern klassischerweise, ich nehme jetzt mal einzelne Staaten heraus, Albanien, Serbien, Bulgarien, Israel, Georgien, Ukraine, dort überall hatten wir auch schon unsere Zugriffsmaßnahmen, unsere sogenannten Action Days. Und dann, wenn man dann dort vor Ort im großen Umfang Beweismaterial sicherstellen konnte, also wir haben da zum Teil riesige Callcenter mit hunderten Arbeitsplätzen an besten Business Towers durchsucht, haben viele Personen festgenommen, wurden auch mit vielen, vielen Informationen dann versorgt im Rahmen von Vernehmungen. So kann man sich da weiter voranarbeiten. Und das sind natürlich dann auch wichtige Erkenntnisse, die man da gewinnt. Denn am Anfang ist das Ganze ja eine Blackbox. Man sieht nur, was auf geschädigten Seite passiert und weiß überhaupt nicht, welche Strukturen stehen da eigentlich auf der anderen Seite. Und so kann man das nach und nach aufhellen. Man kann viel lernen, Best Practices entwickeln, viel an Hintergrundinformationen gewinnen. Und für uns ist natürlich maßgeblich das, was am Ende des Tages auch in Deutschland von den Gerichten gesagt wird. Und da können wir jetzt nach einigen Jahren der Befassung sagen, dass wir mittlerweile deutlich mehr als 50 Verurteilungen haben in 16, 17 verschiedenen Verfahrenskomplexen, also ganz unterschiedliche große Täternetzwerke, die allesamt hier in Deutschland verurteilt worden sind, hier in Bayern. Und das reicht hin bis zu Freiheitsstrafen von 7 Jahren.
Und was sind das denn zum Beispiel für Erfolge? Also kann man da ein bisschen was ausplaudern, was jetzt da zum Beispiel konkret gefunden worden ist, wie viele Gelder man vielleicht auch wieder zurückholen konnte? Also gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?
Ja, wir hatten zum Beispiel in einem größeren Verfahrenskomplex eine Tätergruppierung, die hat aus der Ukraine, aus Bulgarien und aus Serbien heraus gearbeitet, sehr erfolgreich, hat ungefähr einen Schaden von angezeigten Schaden ungefähr 10 Millionen Euro in Deutschland verursacht. Und da haben wir insbesondere auch in sehr enger Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden es geschafft, dass von einem der Beschuldigten zahlreiche hochwertige Luxusfahrzeuge beschlagnahmt wurden in Kiew. Das war noch vor Kriegsausbruch. Und dann zwei der teuersten Autos tatsächlich auch in einer sehr aufwendigen Aktion von Kiew nach Bayern verbracht wurden. Und hier wurden sie dann versteigert. Und diese beiden Fahrzeuge haben einen ganz erheblichen Geldbetrag eingebracht. Dieses Geld, das landet nicht beim Staat, sondern das kommt gewissermaßen in den großen Topf. Da sind auch noch weitere Gelder aus diesem Verfahrenskomplex eingeflossen. Und wenn das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, dann besteht hier ganz konkret unser Bestreben und die Hoffnung für die Geschädigten, dass die Gelder auch verteilt werden können. Und ich glaube, das wird für den einen oder anderen Geschädigten in diesem konkreten Komplex dann eine schöne Überraschung nach vielen, vielen Jahren plötzlich zumindest anteilig gewisse Geldbeträge zurückzubekommen, Geldbeträge, die man sicherlich schon lange abgeschrieben hat.
Ja, aber dafür lohnt sich dann auch wieder, diese Investition an Arbeit zu betreiben, wenn man dann auch wirklich wieder was zurückführen kann. Also nicht nur zu bestrafen, was natürlich hier sinnvoll ist, sondern auch den Geschädigten etwas wiederzugeben. Aber da kriegt man mit, wo dann das ganze Geld landet, ne? Also das ist ja dann wirklich, wenn ich das jetzt raushöre, hochwertige Autos, dann ist das ja wahrscheinlich alles so letztendlich bei den Verbrechern im Privatvermögen, die sich dann ein schönes Leben damit machen? Oder gibt es da vielleicht noch andere Aspekte?
Ja, man darf hier nicht vergessen, wir sprechen nicht über Einzeltäter, sondern wir sprechen über große, große Banden, Gruppierungen, die alle vom Kuchen etwas abbekommen. Und deswegen findet da natürlich auch eine Verteilung dieser betrügerisch erlangten Gelder statt. Wenn wir uns jetzt das von mir eben genannte Beispiel nochmal anschauen, da war es so, dass beispielsweise in dem Callcenter in Sofia in Bulgarien Dutzende Mitarbeiter beschäftigt waren, das gleiche in Serbien, über einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren. Und die haben alle sehr gut verdient. Und das geht natürlich immer ab. Und das heißt, das ganze Geld landet nicht nur bei einzelnen wenigen Hintermändern, da landet sicherlich das meiste, aber es werden große, große Personenmengen versorgt von dem Ganzen. Und es landet auch Geld selbstverständlich bei den anderen Säulen, die ich angesprochen habe, bei den Marketingunternehmen, bei den Geldwäschenetzwerken und so weiter. Und es ist auch wichtig zu sehen, zum Beispiel diese Callcenter-Agents, also die persönlichen Berater. Es ist nicht so, nach unserer festen Auffassung, dass das ja gewissermaßen die kleinen Lichter sind, die einfach nur eingespannt werden und beliebig auswechselbar sind. Und sind da zum Teil Fälle bekannt, da haben die persönlichen Berater, die Callcenter-Mitarbeiter aufgrund des geltenden Provisionsmodells, wie die vergütet werden, im Monat bis zu 30.000, 40.000 Euro bekommen dafür, dass sie meinetwegen in einem guten Monat ihren Kunden 300.000 Euro aus der Tasche gezogen haben. Und das ist natürlich in Staaten wie Bulgarien und in Serbien, wo das durchschnittliche Einkommen sehr, sehr gering ist, bei 600, 700, 800 Euro liegt, dann sind das natürlich gewaltige Einnahmen, die da durch das betrügerische Arbeiten am Arbeitsplatz generiert werden.
Ja, das klingt wirklich sehr verlockend. Dann kann man auch nachvollziehen, dass es da natürlich auch viele Personen gibt, die man gewinnen kann für diese Tätigkeit, nenne ich es jetzt mal. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was passiert da überhaupt, wie wird man angelockt und was kann man dann vielleicht noch machen. Aber haben Sie noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen?
Mein maßgeblicher Tipp ist sicherlich, behalten Sie Ihr gesundes Misstrauen möglichst lange bei und verfallen Sie nicht der Verlockung auf auch seriös anmutende Investmentideen einzusteigen. Vertrauen Sie nicht zu früh, denn das weiß die Täterseite, die weiß genau, wie sie Misstrauen beseitigen kann und vertrauensbildende Maßnahmen gezielt einsetzen kann. Und dessen muss man sich immer wieder bewusst sein. Wir sehen das immer wieder in den Vernehmungen von unseren Geschädigten, auch dann häufig im Gerichtssaal. Es fehlt nachvollziehbarerweise den Geschädigten jedwede Vorstellungskraft, was man als Betrüger alles bereit ist zu machen und zu installieren und aufzusetzen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und es handelt sich einfach hier um eine hochprofessionelle Industrie, die nach unserer gesicherten Erkenntnis jedes Jahr allein in Deutschland Milliarden umsetzt. Und wenn es um so viel Geld geht, dann wird da natürlich auch sehr, sehr gut und gewissenhaft auf Täterseite gearbeitet. Und dessen muss man sich als Kunde, als Verbraucher einfach immer bewusst sein. Und deswegen der alte Rat, gegebenenfalls eine zweite Meinung einholen. Das heißt jetzt nicht bei einer anderen Plattform anzuklopfen und zu fragen, was sagt ihr zu dem Ganzen, sondern im Zweifel sich im Familienkreis mal besprechen, vielleicht mal einen Bekannten fragen, der sich mit Investmentideen auskennt und dann kann man das Ganze gemeinsam nochmal betrachten. Man kann mal bei der BaFin anrufen und fragen, gibt es da eventuell schon Verdachtsmomente, solche Gesichtspunkte. Mein Standardbeispiel ist, wenn ich sehe, wie häufig beim Erwerb einer Waschmaschine oder irgendeines Haushaltsgeräts, wie intensiv von Verbrauchern da nach dem bestmöglichen Preis gesucht wird und wie das alles abgeklopft wird im Netz. Da wird viel Zeit investiert. Und genau diese Zeit und noch viel mehr Zeit sollte man auf jeden Fall in die Hand nehmen, wenn es darum geht, auf Anlage-Tipps und Investment-Ideen im Netz einzugehen.
Da haben Sie sicherlich recht. Da ist vielleicht eher die Hemmnis, dass man sich nicht so gut auskennt und dann die Informationen auch nicht richtig versteht. Aber umso wichtiger ist es dann natürlich, sich dann von jemandem beraten zu lassen, den man dann auch wirklich kennt und wirklich vertrauen kann. Ich danke Ihnen recht herzlich für diesen Einblick in die Hintergründe. Man könnte ja fast ein bisschen sagen, dass das unsere Crime-Folge war, weil wir hier schon sehr viel auch über strafrechtliche Sachverhalte gesprochen haben, über Betrug besprochen haben. Es ist sicherlich sinnvoll, dass Verbraucher genau so, wie Sie es gesagt haben, am Anfang genau prüfen, was ist das für ein Angebot, sich nicht verlocken lassen. Und ich würde auch mitgeben, vielleicht auch um Ihre Arbeit etwas zu erleichtern, wenn Sie dann doch reingefallen sind, so früh wie möglich zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Wir haben gehört, dass es hier vielleicht auch ein bisschen ein Glück geben kann, dass am Ende so ein bisschen wieder was zurückkommt, wobei das ist natürlich kein Versprechen, dass das funktionieren kann, aber es geht ja auch darum, die Verbrecher zu fangen und dingfest zu machen, um es mal so ein bisschen platt auszudrücken. Also das heißt, die Anzeige bei der Polizei lohnt sich auf jeden Fall, weil sie natürlich Hinweise geben kann, die Ermittlungen vielleicht unterstützt. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht finden wir ja nochmal ein Thema und machen noch eine zweite Crime-Folge. Und dann wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie nicht in irgendwelche Betrügereien hineingeraten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank.
Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.